Wenn du in einem Satz zusammenfassen müsstest, was dich an Gott begeistert und wofür du ihn preisen willst, was würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob du sofort einen Satz parat hättest, der das alles für dich ausdrücken kann. Paulus jedenfalls hat im Epheserbrief genauso einen Satz formuliert, indem er Gott für all das Gute preist, was er uns gibt. Allerdings ist dieser Satz bei Paulus auch ganze 12 Verse lang geworden. Dort schreibt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Paulus verwendet für seinen Lobpreis hier eine typische alttestamentliche Lobformel. Dabei wird zunächst ein kurzer Ausspruch des Lobes formuliert und daran schließt sich dann eine Beschreibung des Handelns Gottes an, für das er gelobt wird. Zum Beispiel wie in Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Oder David sagt in 1. Samuel 25, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, sagt er da zu Abigail. Aber die Lobformel im Epheserbrief hat einen ganz eindeutig christlichen Charakter, da Gott nicht etwa als der Gott Israels oder der Gott Abrahams benannt wird, sondern als Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus identifiziert Gott in erster Linie als Vater von Jesus Christus. Das liegt auch einfach daran, weil unser Zugang zu Gott und unsere Beziehung zu ihm ganz zentral von Jesus abhängen. Und ja, für uns deshalb in erster Linie der Vater von Jesus Christus ist. Nach diesem kurzen Ausruf des Lobpreises führt Paulus dann auch gleich an, warum und wofür er Gott preist. Weil er uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet hat. Christlicher Lobpreis, das ist nicht der Applaus gehorsamer Untertanen, die ihrem Herrscher gezwungenermaßen zujubeln, sondern christlicher Lobpreis ist die von Herzen kommende Reaktion darauf, was Gott uns alles Gutes getan hat. Paulus spricht hier von geistlicher Segnung. Damit ist vor allem gemeint, dass diese Segnung, die wir von Gott bekommen, dass die uns durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in unserem Leben wirksam wird. Und Paulus beschreibt diesen Segen auch noch weiter als Segnung in der Himmelswelt. Die Himmelswelt oder andere Übersetzungen schreiben auch einfach himmlische Orte oder sowas in der Richtung. Das ist eine Formulierung, die im Epheserbrief häufiger vorkommt. Und sie ist dort, taucht in dem Brief auf, als der Ort, an dem Gott der Vater thront. Ebenso auch wie der auferstandene Christus, der auch in den Himmel aufgestiegen ist und dort thront. Es wird aber auch als ein Ort beschrieben, an dem böse geistliche Mächte, die mit Gott in Konflikt haben, ihren Ort haben. Und auch als der Ort, an dem die Gläubigen mit Christus zusammen erhöht werden. In Epheser 2, Vers 6 bis 7 schreibt Paulus: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Dass wir mit Jesus auferweckt sind und mit ihm in der Himmelswelt sitzen, das bedeutet, dass wir Anteil an seinem Sieg über Tod und Sünde haben und ja, uns Teil von seiner guten Regierung, seiner guten Herrschaft, seinem Reich haben dürfen. Wir leben nicht mehr unter der Herrschaft von Tod und Sünde, sondern in der Regierung Christi. Paulus macht in diesen Versen sowohl in Epheser 1, Vers 3 als auch in 2, Vers 6 deutlich, dass es sich hierbei nicht um eine reine Zukunftshoffnung handelt, sondern weil wir mit Christus verbunden sind, beginnt dieses neue Leben mit Christus schon hier und jetzt. Also gewissermaßen bricht diese Herrschaft Gottes in der Himmelswelt auch schon jetzt in unser Leben hinein, sodass wir auch jetzt schon diese Segnungen, die damit zusammenhängen, erleben dürfen und Gott dafür preisen können. In Vers 3 hat Paulus den Grund für unseren Lobpreis im Grunde zusammengefasst, weil Gott uns in Christus so reich gesegnet hat. Die restlichen Verse, also die Verse 4 bis 14, nutzt er dann, um genauer durchzubuchstabieren, was es mit diesem Segen Gottes auf sich hat. Dafür blickt er zunächst zurück auf den Ursprung dieses göttlichen Segens, der uns zuteil wird. Er, also Gott, hat uns in ihm, in Christus, auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind. Erwählung ist eines dieser herausfordernden Themen in der Bibel, die eigentlich die ganze Kirchengeschichte hindurch zu endlosen Diskussionen geführt haben, dabei vor allem über Fragen, wie genau jetzt göttliche Erwählung und menschliche Freiheit und Entscheidungsfähigkeit sich zueinander verhalten. Allerdings scheinen derartige Fragen für Paulus hier gar keine Priorität zu haben. Und er macht ja auch keine Anstalten, sie aufzulösen oder genau zu erklären, wie das jetzt alles zusammenhängen kann. Stattdessen ist die Erwählung, von der er spricht, für ihn vor allem eins: Anlass zum Lobpreis. Der Gedanke, dass Gott erwählt, wird für Paulus von jeher vertraut und selbstverständlich gewesen sein. Denn darin liegt letztlich das ganze jüdische Selbstverständnis als Volk Gottes begründet. Gott hat Israel erwählt, dass es sein Volk sein soll. Er hat Abraham, Isaak und Jakob erwählt, dass sie die Stammväter dieses Volkes sein sollen. Er hat Mose erwählt, dass er Israel aus Ägypten führen soll. Das Alte Testament ist voll von Geschichten darüber, wie Gott sich aus seinem freien Entschluss heraus Menschen zuwendet und sie für etwas auswählt. Und der Gedanke, dass Christen von Gott erwählt sind, wird besonders für die vielen nichtjüdischen Gläubigen in Ephesus und der ganzen Region in Kleinasien von Bedeutung gewesen sein. Denn ihr Platz in der Gemeinde neben jüdischen Gläubigen war gerade in der Anfangszeit des Christentums auch immer wieder hinterfragt und angefochten worden. Dass Gott uns, die Gemeinde, schon vor Erschaffung der Welt erwählt hat, das bedeutet, dass die Gemeinde kein Plan B ist. Es ist nicht der Ersatzplan Gottes, weil es mit Israel nicht so richtig geklappt hat. Die Gemeinde, der Leib Christi, der aus Menschen aller Länder und Völkern besteht, war von vornherein Gottes Plan. In den kommenden Versen sind voll von Wörtern, die Gottes Willen, seine Wahl, seine Vorherbestimmung und seinen Plan ausdrücken und damit ja deutlich machen, hier geht es wirklich um etwas, was Gott wirklich will. Paulus möchte damit deutlich machen, dass unsere Zugehörigkeit zu Gott auf Gottes Entscheidung für uns beruht, auf seinem Ja für uns. Und dieses Ja, das ist nicht eine wankelmütige Laune eines unberechenbaren Gottes, oder ein unpersönliches, willkürliches Schicksal, dem die Menschen einfach ausgeliefert sind. Sondern dieses Ja, das ist die freie und liebevolle Entscheidung Gottes für uns. Dieses Ja zur Gemeinde, dieses Ja zu uns steht bei Gott unwandelbar fest. Es stand schon fest, bevor er die Welt erschaffen hat, und es bleibt bestehen, was auch kommt. Paulus fährt fort: Gott hat uns erwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind. Heilig und tadellos, das sind Begriffe, die zunächst aus dem alttestamentlichen Opferkult stammen. Heilig, das bedeutete, dass etwas vom Gewöhnlichen und Alltäglichen abgesondert ist, weil es für Gott bestimmt ist. So waren die Tiere heilig, die von ihren Herden abgesondert wurden, um Gott als Opfer dargebracht zu werden. Oder auch die heiligen Gefäße und Geräte im Tempel, die nicht für alltäglichen Gebrauch bestimmt waren, sondern einzig und allein für den Tempeldienst. Aber auch das Volk Israel galt als heilig, weil Gott es sich aus all den anderen Völkern ausgewählt hat als sein Volk, das ihm dienen soll. Die Opfertiere im Alten Testament sollten zudem tadellos oder, man könnte auch sagen, makellos, fehlerlos sein. Das heißt, es sollten keine kranken und schwachen Tiere sein, nicht der aussortierte Rest, sondern sie sollten ein Opfer vom Besten sein, was die Menschen zu geben hatten. Aber diese beiden Begriffe, die haben im Laufe der Zeit, sind die nicht nur im Opferkult verwendet worden, sondern haben auch eine moralische Bedeutung angenommen. Sie drücken aus, dass wer zu Gott gehört, sich auch von Ungerechtigkeit und Bosheit absondert und ein vorbildliches Leben führt. Hier in Epheser 1, Vers 4 ist ganz wichtig zu beachten, dass es nicht heißt, Gott hat uns erwählt, weil wir heilig und tadellos sind, sondern damit wir heilig und tadellos sind. Hier wird keine Voraussetzung beschrieben, wie wir sein müssen, damit Gott uns liebt und wir zu seiner Gemeinde gehören dürfen. Im Gegenteil, hier wird vorausgesetzt, dass wir gerade das noch nicht sind, dass wir nicht heilig und nicht fehlerlos sind. Hier wird beschrieben, was Gott aus uns machen will und wie er uns verändern möchte. Paulus greift diesen Gedanken in Kapitel 5 wieder auf, wo er Jesu Liebe den christlichen Ehemännern zum Vorbild gibt. Dort schreibt er, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Weil Gott uns in Christus erwählt hat und so sehr geliebt, hat sich Christus für uns hingegeben. Er ist für uns gestorben, um uns von unserer Sünde und unseren Fehlern reinzuwaschen und uns zu begnadigen, damit wir als seine Gemeinde vor ihm stehen, heilig und tadellos. Gott hat nicht Menschen ausgesucht, weil sie so gut und perfekt wären, sondern er hat sich für uns entschieden, um unsere Fehler zu vergeben und aus der Herrschaft der Sünde zu befreien, damit wir zu ihm gehören, als seine heilige und makellose Gemeinde, die er reingewaschen hat. Bei den letzten beiden Wörtern des vierten Verses, in Liebe, sind sich die Ausleger etwas uneinig, wozu sie gehören. Entweder sie beschreiben heilig und tadellos genauer, dann würde damit ausgedrückt werden, dass die heilige und tadellose Lebensführung eines Christen von Liebe geprägt sein soll. Oder sie gehören zum nächsten Vers, dazu, dass Gott uns vorherbestimmt hat. Damit würde dann betont werden, dass die Grundlage für alles Gute, das Gott uns schenkt, seine Liebe zu uns ist. Inhaltlich sind natürlich beide Aussagen richtig und grammatisch ist im Griechischen auch beides möglich. Aber gerade wenn ich mir anschaue, wie diese Gedanken in Epheser 5 auch wieder aufgegriffen werden, scheint es mir doch sehr gut dazu zu passen, wie Gott uns auserwählt hat, also als Bezeichnung für die Liebe Gottes zu uns, dass Gott uns in Liebe vorher bestimmt hat, seine Kinder zu sein, wie es im nächsten Vers heißt. Paulus preist die Liebe Gottes zu uns und seinen freien Entschluss, sich uns zuzuwenden und uns Gnade und Vergebung zu geben, damit wir seine heilige Gemeinde werden, damit wir zu ihm gehören und immer mehr so zu werden, wie es ihm gefällt. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er preist Gott nicht nur dafür, dass er uns erwählt hat, heilig und tadellos zu sein als seine Gemeinde, sondern auch dafür, dass er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Das griechische Wort für Sohnschaft, das bezeichnet eigentlich die Adoption. Die männliche Fassung dieses Wortes kommt vor allem daher, dass das Wort üblicherweise verwendet wurde, wenn kinderlose Römer sich einen Sohn als Erben adoptierten. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der römische Kaiser Augustus, der von Julius Caesar adoptiert und zu seinem Haupterben eingesetzt wurde. Gott hat uns also nicht einfach nur zu Untertanen gemacht, zu einem Volk, das ihm dient. Nein, er hat uns zu seinen Adoptivkindern gemacht, zu einem Teil seiner Familie. Und das auch nicht, weil er irgendwie einen Erben nötig gehabt hätte. Denn wir sind ja gerade durch seinen Sohn, Jesus Christus, zu seinen Kindern geworden. Gott hat seinen eigenen geliebten Sohn für uns am Kreuz hingegeben, damit auch wir seine geliebten Kinder werden. Und das alles hat er, wie Paulus schreibt, nach dem Wohlgefallen seines Willens getan. Diese Formulierung am Ende von Vers 5 betont erneut, dass Gott das alles tut, weil er es gut mit uns meint. Man könnte auch sagen, aus seinem Wohlwollen uns gegenüber, aus seiner Liebe uns gegenüber, hat er sich entschieden, uns zu seinen Kindern zu machen. Wir dürfen das gewaltige Privileg genießen, Kinder Gottes zu sein, zu seiner Familie zu gehören. Und durch diese Gemeinschaft mit Christus auch zu Miterben in seinem kommenden Reich zu werden, wie es Paulus auch in Römer 8, Vers 16 und 17 schreibt. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Nachdem Paulus ausgeführt hat, wie reich uns Gott aufgrund seiner freien und liebevollen Zuwendung geschenkt hat, führt er uns erneut in den Lobpreis. Denn all das führt uns zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wenn wir uns klar machen, wie reich und großzügig uns Gott gesegnet hat, dann kann uns das eigentlich nur in den Lobpreis führen. Aus seiner freien Liebe hat er sich uns zugewendet. Er hat sich entschieden, uns zu seiner heiligen Gemeinde zu machen. Er hat uns begnadigt und von allen Fehlern reingewaschen. Er hat seinen geliebten Sohn am Kreuz für uns hingegeben, um uns zu vergeben und Anteil an seinem Sieg über Tod und Sünde zu geben. Und aus Liebe hat er uns zu seinen eigenen Kindern gemacht. Ja, da kann man nur einstimmen in Paulus Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Amen.